House of Modern History, der Podcast mit Senta Terner und Christoph Schmidt.
Hallo.
Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Im Endeffekt die Geschichte.
Zu 9/11.
Ist, ja. Genau.
Genau, Folgen von 9/11 so ein bisschen, aber eigentlich mehr als Vorbereitung, um die Frage zu klären, ob 9/11 eine Zäsur war, ja oder nein.
Genau, und Folgen an der Stelle mit einem westlichen Bias. Natürlich haben wir einen westlichen Bias, aber auch auf westliche Systeme schauend.
Ja, ja.
Ja, okay.
Zu Beginn vielleicht.
Ein kurzer Abriss von Daten, oder?
Starte. Also 9/11 ist passiert.
Dann passiert eigentlich relativ schnell relativ viel. Beispielsweise am 12. September, also einen Tag nach den Anschlägen, gibt Bundeskanzler Gerhard Schröder im Bundestag eine Regierungserklärung ab und es gibt eine Schweigeminute. In dieser Regierungserklärung geht es tatsächlich für ihn oder kommt es so ein bisschen raus, dass hier die Systemfrage des Westens gestellt wird oder der Westen als System quasi angegriffen wird.
Kann man sich auch ganz toll anhören in seinem Podcast.
Also das, was man auch danach so ein bisschen gehört hat, dass er dem amerikanischen Präsidenten die, Zitat, uneingeschränkte Solidarität Deutschland zugesichert hat und diese Terroranschläge eben als Kriegserklärung gegen die, weiterhin Zitat, gesamte zivilisierte Welt betrachtet. Ohne das an der Stelle schon zu sehr mit Sprache aufzuladen, aber man kann es gleichwohl hier eben tun. Diese Diskurse zwischen Zivilisation und im Endeffekt damit Barbarei auf der anderen Seite finden sich. Das ist jetzt nichts, was erst mit 9/11 natürlich passiert ist.
Nein.
Aber dieses Sprachmuster taucht eben hier auf, was man auch gut quasi in, keine Ahnung, Hausarbeiten untersuchen kann, wenn man sich solche Quellen untersucht. Sprachdiskurse bieten sich an.
Ja.
Genau, 12. September, dann 13. September, ein Donnerstag, glaube ich. Zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt kommt es zum Verteidigungsfall der NATO.
Mhm.
Die besteht auch erst seit nicht so langem, von daher ist es nicht so.
Wann besteht die NATO?
1949.
Okay, ja, okay. Dein gerade nicht so lange klang halt wie 2 Jahre davor.
Nein.
Und das wäre mir sehr neu gewesen, okay.
Nein, die Stimme war jetzt eher so, dass ich kurz überlegt habe. Aber es stimmt. 1949.
Ja, okay.
Ja. Abgesehen von der PDS trägt der Bundestag das quasi auch mit, erklärt die Bündnissolidarität stimmt dazu. Es geht im Endeffekt um den bekannten Artikel 5 des NATO-Vertrags, der da laut, soll ich den vorlesen einfach?
Ja, lies ihn vor.
Die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird. Sie vereinbaren daher, dass im Falle eines solchen bewaffneten Angriffs jede von ihnen in Ausübung des in Artikel 51 der Satzung der Vereinten Nationen anerkannten Rechts der individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung der Partei oder den Parteien, die angegriffen werden, Beistand leistet, indem jede von ihnen unverzüglich für sich und im Zusammenwirken mit den anderen Parteien die Maßnahmen einschließlich der Anwendung von Waffengewalt trifft, die sie für erforderlich erachten, um die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen und zu erhalten. Die Maßnahmen sind einzustellen, sobald der Sicherheitsrat diejenigen Schritte unternommen hat, die notwendig sind, um den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit wiederherzustellen und zu erhalten.
Also basically wird einer angegriffen, müssen alle mitziehen.
Richtig, ich habe gerade deshalb gezögert, weil ich diese Rede in ihrem Wortlaut sehr spannend finde, wie das auch räumlich passiert. Es geht hier um Nordamerika und Europa. An der Stelle 49, klar. Es geht dann um das nordatlantische Gebiet. Okay. Ja. Und dann geht es aber um den internationalen Frieden.
Mhm.
Also einfach nur Kelsey Priest, Rechtstexte sind bewusst offen gehalten. Natürlich, man würde sich ja auch sonst wahnsinnig machen, wenn es sehr präzise geschrieben werden würde. Aber solche Texte sind dahingehend, würde ich sagen, lohnenswert.
Ja.
Genau.
Genau, vielleicht da kurz, ich weiß nicht, ob so richtig dazu passt, aber der UN-Sicherheitsrat verurteilt die Anschläge ja auch als Bedrohung des Weltfriedens.
Ja, genau. Dann 20. September 2001. US-Präsident George W. Bush spricht vor dem, also vor beiden Kammern quasi, also vor Senat und Repräsentantenhaus, und dort kommt diese Rede des War on Terror auf.
Ich weiß auch, also ich habe ja, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, diese Netflix-Doku angeguckt. Und da war auch so, da sind dann halt immer Interviews mit so Leuten, die da irgendwie, keine Ahnung, entweder in der Regierung saßen oder irgendwie sonst beteiligt waren. Und die haben halt auch gesagt, naja, das war irgendwie so ein Präzedenzfall, weil wie gehst du vor, wenn du irgendwelchen Terroristen den Krieg erklärst, ne? Also was machst du? Wo gehst du hin? Wo meldest du das sozusagen an? Wo kriegst du dein Budget dafür her? Also wie funktioniert das alles so? Ja. Das war alles ganz neu und irgendwie totales Chaos so ein bisschen.
Ja, ja. Genau, und das ist ja auch das Nächste, also was heißt das Nächste? Aber wir hatten es auch im Gespräch, Bennett und ich, auch an dieser Stelle liebe Grüße, dass es natürlich nicht vergleichbar ist. Ich weiß auch gar nicht, was ich da in der letzten Folge gesagt habe. Also von vorne. In mancher Hinsicht, also auch in der Wahrnehmung, lässt sich 9-11 oder wird es versucht von den Zeitgenossen ja irgendwie einzuordnen. Das hast du ja auch gesagt, wenn ich mich richtig erinnere. Da ging es dann um die Titanic.
Ja.
Einfach nur um einen Unglücksfall, okay. Dann gibt es die Lusitania, okay, Erster Weltkrieg. Und Zweiter Weltkrieg, Pearl Harbor.
Ja.
Das sind alle Situationen, gut, Titanic jetzt nicht, aber das sind ansonsten Situationen, wo ungefähr klar ist, da ist die Stimmung schon am Siedepunkt. Da kann man sich darauf einstellen, dass irgendwas passiert. Jetzt nicht zwingend, dass Pearl Harbor angegriffen wird, aber das ist eine Vorkriegsstimmung zuweilen. Und da gibt es dann auch ein gewisses Prozedere, was ablaufen kann. Du kannst dann halt deinen Eintritt in den Krieg erklären.
Ja.
Was machst du hier? Wem? Ja. Also, schwierig. Beziehungsweise dann eventuell auch eine, das ist jetzt aber eine hilflose oder eine unzureichende Erklärung, besser gesagt, erklärst du ja dann doch irgendwie Staatsgebilden den Krieg oder erklärst ihn eben nicht, sondern du führst Krieg. Ich glaube nämlich, oder ich bin mir relativ sicher, dass der Krieg nicht erklärt wurde. Sonst wurde einmarschiert.
Einfach. Ja, genau, das glaube ich auch. Also wir reden jetzt von Afghanistan und Irak wahrscheinlich.
Ja.
Genau, also kurz zum Afghanistan-Krieg dann in, also werden wir noch eine Folge machen. Und 2003 marschiert Amerika ja dann in den Irak ein.
Mhm.
Genau, diese Verlagerung dann praktisch auf diese, das ist auf diese Staaten so ein bisschen. Ich meine, das ist ja das dann, das ist ja das, was ich auch letztes Mal gesagt hatte, irgendwie so, es war nicht so ganz zu 100% klar, warum die jetzt direkt nach Afghanistan einmarschieren.
Genau, also, ja.
Also es gäbe auch Gründe, es gäbe durchaus, hätte es Gründe gegeben, vielleicht, wenn man gewollt hätte, hätte man Gründe gefunden, um in ein anderes Land einzumarschieren, um es überspitzt auszudrücken.
Genau, ja, davon hatten wir es auf jeden Fall ja in der letzten Sitzung, wollte ich schon sagen, in der letzten Folge, ja.
Ja.
Genau, also natürlich ist in gewisser Weise ja schon logisch, ich meine, Terrorgruppen operieren auf Gebieten, in der Idee des Nationalstaats sind gewisse staatliche Gebilde für bestimmte Räume zuständig. Ja, also es ist schon in gewisser Weise sinnvoll, aber ich würde dir vollkommen recht geben, manchmal greift diese Nationalstaatslogik halt auch nur bedingt oder halt vielleicht auch nur für eine Seite teilweise und genau, kann damit und den Konflikt gar nicht komplett nicht mehr lösen, sondern beantworten. Nicht. Genau, also
aber das ist ja. Aber das ist ja eines der Punkte auch von diesem War on Terror, der ist ja nie zu Ende.
Exakt.
Also ja. Der hat kein Ende, das geht gar nicht.
Und das ist vielleicht auch, jetzt muss man gar nicht so Teekesselkranz, wärst du was? Teekranz lesen? Nee, Teekesselchen lesen, Teeblatt lesen.
Kaffeesatz?
Ah, sowas.
Keine Ahnung, ob du das meinst, aber.
Genau, also diese Grundidee des War on Terror. Und deshalb ist Semantik einfach unglaublich spannend. Hat natürlich eine gewisse Wirkmächtigkeit, aber wenn man sich dann überlegt, wie das definiert ist, ist es viel schwieriger zu fassen und damit auch viel schwerer zu beenden vielleicht. Oder in diesem Fallbeispiel eben ziemlich sicher.
Mhm.
wenn Staaten, also klar, man kann auch vielleicht mit irgendwelchen Gruppen dann in Friedensvertrag oder was auch immer führen, aber das ist sehr viel diffuser, als wenn Staaten miteinander Krieg führen.
Definitiv, ja.
Ja. Genau, also die Rede von George W. Bush.
Genau.
Soll ich davon Auszüge vorlesen?
Du kannst die wichtigsten Sachen.
Dann ein kurzer Punkt. Unser Krieg gegen den Terrorismus beginnt mit der Al-Qaida, aber er wird dort nicht enden. Er wird nicht eher zu Ende sein, bis jede weltweit tätige terroristische Gruppe gefunden, am weiteren Vorgehen gehindert und besiegt worden ist. Weiterer Abschnitt. Die Amerikaner fragen, wie werden wir diesen Krieg führen und gewinnen? Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen. Alle Mittel der Diplomatie, alle nachrichtendienstlichen Mittel, alle polizeilichen Instrumente, alle Möglichkeiten der finanziellen Einflussnahme und alle erforderlichen Waffen des Krieges, um das Netzwerk des weltweiten Terrors zu zerschlagen und zu besiegen. Im weiteren Verlauf geht er noch auf die zeitliche Dimension ein, stimmt sie auf lange Zeit ein. Aber hier merkt man schon.
Ja, rede. Ich möchte da eine Frage stellen.
Oh, es geht auf jeden Fall, es geht um große Dimensionen. Ich meine, ja, es ist auch kurz danach und politische Reden haben eigene Regeln an der Stelle, einfach nur als Bemerkung, gar nicht als Bewertung. Hier geht es um einen fundamentalen Krieg, was er die Frage auch stellen könnte. Was ist Krieg? Aber du hattest eine Frage.
Ja, genau. Ich hatte die Frage, Krieg, ja. Eigentlich das vielleicht falsche Wort dafür ist, was verwendet wird.
Ja. Weil?
Weil es in dem Sinne ja kein Krieg ist, wie man Krieg kennt. Also irgendwie ist es nicht von der Regierung ausgegangen. Es ist ja eher so eine kriminelle Handlung von einem Verbund, sage ich mal.
Ja, so Widerstandsgruppen,
Ja.
also nicht staatliche Akteure.
Ja, genau. Also diese Bezifferung als Krieg macht ja dann auch was mit den Tätern, was anderes als das, was eigentlich ja dargestellt werden sollte. Da
Ja.
vielleicht auch später dann nochmal zu Guantanamo mehr. Meine Frage an dich wäre jetzt, wie du das einschätzen würdest, ob dieses Krieg verwendet wurde, um mögliche Folgen. Also oder mögliche Aktionen oder Reaktionen auf dieses Ereignis folgen zu lassen. Damit es dann einfacher okay ist, sage ich mal, in Afghanistan einzumarschieren.
Das ist jetzt tatsächlich so, also da überblicke ich die Literatur auch nur bedingt, einfach als
Ja.
Disclaimer. Ich würde sagen, Begrifflichkeiten zu verwenden hat verschiedene Funktionen, eben anknüpfen an bestimmte Erwartungs- und
Ja.
Erfahrungswerte. Ja, Erwartungshorizonte, Erfahrungsräume. Natürlich kann man eventuell auch von einer gewissen Sprachlosigkeit ausgehen, also die Frage ist ja, das hier ist dann 9 Tage nach den Ereignissen, die die Nation ja weiterhin irrsinnig umtreiben, wird man da mit 14 Nebensätzen erklären, was jetzt da genau passiert ist.
Ja,
Und
schon, aber das Wort Krieg zu wählen ist ja, kannst du
ist
mir nicht erzählen, dass
aktivierend.
das einfach so random.
Nein, also random ist sowieso so nichts und vielleicht manchmal doch alles ein bisschen, aber es kommt auf jeden Fall zu Pass an der Stelle, würde ich sagen. Klar, mit dem Wort Krieg sind bestimmte Erwartungen verbunden und damit auch bestimmte politische, gesellschaftliche Möglichkeiten.
Ja.
Wir haben ja auch, ich glaube, Adam Driver, der in den letzten Star Wars-Filmen mitgespielt hat,
Oh, gar keine Ahnung.
diesen Sohn in der Findungsphase, der hat sich nach 9/11 auch quasi zum Militär gemeldet, wie eine ganze, an der Stelle würde ich sagen, Generation oder eine große Gruppe, für die quasi 9/11 das Ereignis war, warum man dann ins Militär gegangen ist.
Ja.
Genau, also War on Terror ist sicherlich ein. Ich will das jetzt nicht ins Geschmacklose, also ich will das tatsächlich irgendwie behutsam auch behandeln, aber ich würde sagen, ja, eigentlich hätte ich nur ja sagen sollen, das ist ein Punkt.
Okay.
Heißer Brei und sowas, ja. Genau, am 23. September kommt es zu einer Trauerfeier in New York. Mit dem damals noch sehr beliebten Bürgermeister Rudolph Giuliani.
Ja, was hat der eigentlich verbrochen?
Ich meine, der war halt irgendein Anwalt von Trump.
Ah, okay.
Das ist der, der vorm Four Seasons.
Ah, jetzt, okay. Ich weiß, wer es ist mittlerweile. Ja. Okay, danke.
Sehr gern. Dafür ist dieser Podcast ja da. 28. September. Die UN-Antiterror-Resolution. Eine von den USA eingebrachte Resolution, die auf die Bekämpfung des internationalen Terrorismus abzielt. Das ist an der Stelle auch sehr weitläufig. Also es geht um Finanzströme von Gruppen und Organisationen. Es geht um Unterschlupfgewehren, weiß ich nicht, ob da irgendwie Asylrecht damit gemeint ist. Also Staaten dürfen keine gesuchten Terroristen mehr beheimaten. Das ist sicherlich nicht juristisch der korrekte Terminus.
Ich glaube ja auch nicht.
Und es geht um das Recht der Selbstverteidigung einzelner oder mehrerer Staaten. Ich glaube auch mit Prävention, da bin ich aber nicht mehr richtig sicher, als ich das gerade lese, was ich geschrieben habe. Also diese Phrase der präventiven Notwehr kommt irgendwann, ich weiß nicht, ob sie hier kommt. Okay. Müsste ich nachreichen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, auf den die USA sich dann stützen, weil wenige Tage später kommt es dann, nämlich am 7. Oktober, zum Einmarsch in Afghanistan. Ja. Und vorher, um das Ganze wenigstens ein bisschen aufzubrechen, ab dem 1. Oktober 2001 ist die Rasterfahndung in Deutschland.
Ja.
Yes. Man kennt es vielleicht, wenn man sich so ein bisschen mit der RAF beschäftigt hat.
Ja.
Genau, es ist quasi ein das umfassendste überhaupt 2006 dann vom Bundesverfassungsgericht,
ja. Für unzulässig erklärt, genau.
Ja, Kills to Priest. Also was heißt Kills? Auch da will man ja nicht, aber da geht es darum, dass auch die Daten von Krankenkassen, Stromversorgern, Unis, sämtlichen Apparaten miteinander abgeglichen werden und quasi zentral gespeichert werden dürfen, was ein Problem des Datenschutzes ist. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen profan an dieser Stelle, aber wenn man sich über den Datenschutz oft aufregt und sicherlich oft auch zu Recht, gibt es gute Gründe, dieses juristische Mittel zu haben, weil es verhindert, also es ist die Grundlage dafür, so. Und lieber einmal zu viel aufregen, als Daten irgendwo gesammelt rumliegen haben. Das ist ein großes Problem. Genau, im Endeffekt würde ich es, glaube ich, dann dabei belassen. In der weiteren Folge kommt es zu weiteren Anschlägen. Also in den USA, wo war das? Das weiß ich nicht. Also es kommt dann zu den Antragsanschlägen im Oktober. Gerhard Schröder bekräftigt die Solidarität der Uneingeschränkte mit den USA. Jetzt fällt auch der Satz, dass militärische Beteiligungen nicht ausgeschlossen wären. Und auf dich überleitend, am 26. Oktober 2001 wird der Patriot Act ratifiziert.
Genau, in den USA.
Ja.
Ja, weil du gerade noch von Schröder gesprochen hattest, deshalb nur noch mal kurz zur Verdeutlichung, das war dann Patriot Act in den USA. Genau, das war auch ein Gesetz zwecks Überwachung und Informationsaustausch, hat zum Beispiel mit eingeschlossen, dass der Staat in deine Wohnung rein kann, alles durchsuchen und wieder raus kann und du weißt praktisch nie was davon, du wirst auch nie was davon erfahren. Also man muss niemand informieren. Viel mehr Daten werden gesammelt, viel mehr Informationsaustausch zwischen allen möglichen Behörden und Institutionen wurde damit möglich.
Und nur ein Punkt tatsächlich würde ich sagen, den ich zu dem hinbringen würde, der betrifft AusländerInnen.
Mhm.
Das ist bei einem vorliegenden Verdacht, ich kann nicht schlüssig erklären, wie kräftig der sein muss, ohne Gerichtsverfahren durch das Justizministerium bestimmt werden kann, dass diese Leute auf unbestimmte Zeit festgehalten werden dürfen, was an der Stelle weniger dramatisch ist, wenn sie der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verdächtigt werden, dürfen sie abgeschoben werden.
Mhm.
Man vermutet eher, dass es in manchen Fällen dann halt zu einer unbestimmten Inhaftierung kommt.
Mhm.
Das ist so ein bisschen die grobe Timeline. Man könnte noch erwähnen, das hatten wir auch bei den Afghanistan-Folgen so ein bisschen angesprochen, dass es 2001 auch in der Nähe von Bonn zu dieser Petersberger UN-Konferenz um Afghanistan geht.
Mhm.
Das wäre so, glaube ich, so ein bisschen die Timeline.
Ja.
Sehr gut, ja.
Vielleicht noch, nur um das abschließend zu machen, der Irakkrieg beginnt 2003.
Ja.
Weil wir vorher davon gesprochen hatten. Wir hatten aber, glaube ich, gar kein Datum gesagt. Genau, 2003 marschiert Amerika in den Irak ein. Es geht um das Gerücht, dass der Irak Massenvernichtungswaffen hätte. Ja, bitte.
Nee, ich wollte mir viel nur ein, da gibt es doch dieses auratische Bild wieder in Colin Powell, der auch später mehr oder weniger reumütig, das will ich nicht einordnen, gesagt hat, das war natürlich Schmu, wie er dann bei der eben bei der Sitzung des Sicherheitsrats so Proben hochhält, angeblich von chemischen Kampfstoffen.
Ja.
Und was ja tatsächlich spannend ist, das hieß, glaube ich, Operation Fireball. Bei mir geht mein militärhistorisches Wissen aber nicht raus. Das ist ein guter Grund. Also in dieser Sitzung werden dann quasi Bilder von angeblich mobilen Labors an die Wand geworfen. Und diese Bilder stammen vom BND.
Ah.
Und es handelte sich, wenn ich das richtig in einem Podcast des Deutschlandfunks gehört habe, den ich gerade nicht überprüfen kann, weil mein Spotify abgestürzt ist, handelte es sich um Feuerwehrautos. Ich kann mir aber nicht vorstellen, okay, wie man das verwechseln kann.
Weiß ich auch nicht. Naja, ich meine, man hat sich ja auch einfach geirrt, dass der Iran Massenvernichtungswaffen hat und ist da mal einmarschiert. Ich meine,
ja,
das ist auch passiert, also von dem her.
Genau, dann war man halt da. Ich keine Ahnung, ich krieg das nicht mehr hin, ich kann es nicht nachvollziehen.
Ja, das wird schon wieder.
Es war SWR 2 Forum, relativiert, 20 Jahre nach 9-11. Wie fände Terror die Welt?
Ist in den Shownotes dann.
Immerhin da. Genau. Und tatsächlich einen habe ich noch und dann war es das. 13. Dezember 2001 kursiert ein Video, bei dem der damalige Chef der Al-Qaida, also Osama Bin Laden, ihm oder mit anderen Religionsvorsitzenden spricht und sagt, er habe quasi diese ganze Operation befehligt.
Geleitet.
Ja, genau. Und das ist so dann auch die, was heißt die Legitimation, aber das ist so der Punkt, an dem sich das für die Öffentlichkeit meiner Meinung nach dann aufhängt. Osama Bin Laden wird quasi der Drahtzieher hinter dem Terror.
Ja, wobei politisch war das ja schon, wurde das ja schon viel früher verwendet.
Ich denke, dass das hier quasi dann, also man hat eventuell so eine Legitimation gebraucht oder an der Stelle einfach nochmal bekräftigt,
ja,
wir haben
genau
das so.
Ja, genau.
Genau, also den Diskurs haben wir vorher schon. Ja.
Genau, den haben wir direkt nach 9-11.
Ja. Letzten Punkt, wirklich. 14. Dezember.
Punkte?
14. Dezember. Im Deutschen Bundestag werden die Sicherheitspakete für die Terrorismusbekämpfung diskutiert und verabschiedet. Das heißt, das ist wenige Wochen nach den Anschlägen. Auch hier klar, so in der Situation haben eigene Geschwindigkeiten und dann auch, also Handlungsgeschwindigkeiten, aber das ist keine normale Zeit, die es braucht, um Gesetze, wenn ich das richtig sehe, Gesetze einzubringen, zu diskutieren.
Ja, genau. Und auch wenn man sich denkt, wie weit das geht, was da beschlossen wurde.
Ja.
Also gerade dafür dann. Ich meine, bei dem Sicherheitspaket ging es dann um eben neue Befugnisse für Sicherheitsbehörden, also Erfassung von biometrischen Merkmalen oder Speicherung von Telekommunikationsdaten oder sowas. Die wurden auch immer erweitert nach den Anschlägen dann in Madrid und London beispielsweise.
Ja.
Und wenn man sich halt überlegt, wie weitreichend diese Gesetze sind und in wie kurzer Zeit das dann mal kurz beschlossen wurde, ist schon verrückt.
Ja, das stimmt. Und was auch, ich meine, dann macht von Schirach irgendwann sein Medien-Event raus, das Luftsicherheitsgesetz wird verabschiedet, was auch gekippt wird. Da ist die Idee, ein Flugzeug ist gekapert, darf man es abschießen, bevor es...
Ja, genau.
Und ich glaube, das wird auch 2006 zurückgenommen. Das weiß, es wurde auf jeden Fall zurückgenommen. Ich meine auch 2006. Und danach haben aber führende Politiker gesagt, sie würden sich trotzdem drüber hinwegsetzen. Es geht im Endeffekt dabei um, dass das Grundgesetz eine Abwägung Leben gegen Leben nicht vorsieht. Das funktioniert nicht.
Ah, ja.
Mhm. Genau, dann gibt es unter anderem von Schirach in dieser Reihe, die er da hat, quasi, da wird dieser Pilot angeklagt.
Ja, genau. Da konnte man damals sagen, abstimmen im Fernsehen.
Exakt.
Ja.
Ich halte das für ein bisschen eine dimensionale Darstellung, wie er das tut, aber okay, es geht jetzt nicht um von Schirach.
Ja gut, aber du kannst auch nicht alles immer in allen Komplexigkeiten darstellen. Und ja, ich weiß, dass es das Wort nicht gibt.
Nee, ich wollte trotzdem widersprechen. Entweder richtig oder gar nicht. Gut.
Ja.
So.
Ja.
Willkommen in meiner Lehre. Also, wir sind jetzt im Jahr 2021.
Ich habe noch vielleicht zusammenfassend, was diese Versicherheitlichung angeht.
Ja.
Kurz. Genau, es gibt einen guten Artikel in der aus Politik und Zeitgeschichte zu 9/11. Genau, und der spricht davon eben, dass diese Versicherheitlichung, von der wir jetzt gerade die ganze Zeit gesprochen haben, diese ganzen Gesetze, die erlassen wurden, mal im Schnelldurchlauf und alles soll sicherer werden, zwei zentrale Auswirkungen hat oder beziehungsweise ja, auf liberale Demokratie. Also es geht um liberale Demokratien in meinem Fall dann. Und zwar erstens ist eine Ausweitung dieser Sicherheitslogiken auf neue gesellschaftliche und politische Bereiche.
Mhm.
Also beispielsweise der Handel mit bestimmten Chemikalien wird eventuell zu einem Problem, was sowas wie Baumärkte plötzlich integrieren könnte.
Ja.
Also das sind einfach ganz neue Bereiche, auf die es dann geht.
Mhm.
Der Fokus auf die Radikalisierung ist neu, so ein bisschen. Damit einhergeht, weitere Personengruppen und Lebensbereiche werden in den Blick genommen. Also Jugendliche sind zum Beispiel plötzlich ein Problem manchmal.
Mhm.
So, die davor jetzt eher nicht so das typische Problem waren für einen Staat, sage ich mal. Aber jetzt dadurch, ja.
Ja, ja.
Und das andere ist die immer weitere Verlagerung von Sicherheitsmaßnahmen ins Vorfeld. Also, better safe than sorry.
Ja.
Weil die Idee, diese ganzen Schläfer, die irgendwo sich aufhalten, von denen keiner weiß, diese Gefahr muss frühzeitig, bevor sie zur realen Bedrohung wird, erkannt werden. Und deshalb werden die Sicherheitsmaßnahmen immer weiter ins Vorfeld verlagert und man kann eben viel früher Dinge auch machen plötzlich.
Ja.
So die zwei großen Dinge vielleicht nochmal zusammengefasst.
Ja. Noch einen Punkt einfach draufsetzen noch. Die Grundidee, ich weiß jetzt nicht, wie profan oder banal das klingt, ist hier, dass je mehr Informationen man hat, also es geht im Endeffekt um Informationskrieg, wenn man es martialisch ausdrücken will. Je mehr Informationen man hat, desto besser. Es geht nicht um, oder nicht hauptsächlich um Präventionsmaßnahmen oder andere Varianten, sondern es geht um Datenspeicherung und eventuell Verknüpfung, was sicherlich dann ein Problem war, weil man irgendwann aus den Daten auch nicht mehr schlau geworden ist oder auch die Unmengen das Problem sind.
Genau, und eine wichtige Folge in den USA wäre eben noch die Einrichtung von Guantanamo.
Ja.
Praktisch ein Ort, an dem keine Menschenrechte gibt sozusagen, wurde eingerichtet, weil man nicht wusste, was macht man mit diesen ganzen Terroristen in Anführungszeichen, die man in Afghanistan jetzt in dem Krieg aufspürt. Wo kommen die alle hin? Was macht man mit denen? Naja, wir brauchen einen Ort für die, aber nicht das normale Gefängnis in den USA, sage ich mal, sondern eben dafür wurde dann Guantanamo eingerichtet. Und in dieser, jetzt wieder besagte Netflix-Doku, gibt es auch einen, der dort Wärter war eine Weile. Und der hat halt gesagt, naja, am Anfang hieß es, okay, jetzt kommen so 20 ganz schlimme Terroristen, die hier inhaftiert werden. Aber es hat nicht mehr aufgehört mit Leuten, die kamen irgendwann. Es kam einfach immer mehr und irgendwann war klar, das können nicht die Schlimmsten vom Schlimmsten sein, weil so viele können das gar nicht sein. Ne?
Ja.
Und es wurde immer deutlicher, okay, das sind einfach alle möglichen Menschen gefühlt, die da hingebracht wurden. Ich glaube, jeder hat schon mal gehört, Guantanamo und Folter, diese Enhanced Interrogations, verbesserte Verhörmethoden, was eigentlich basically Folter ist. Also es geht viel um Waterboarding oder auch ohne Schlafentzug. Genauso wie dann die Insassen dort behandelt wurden. Und was ich spannend fand und was ich nicht wusste, ist, die durften nirgendwo Prisoners genannt werden. Weil damit hätten sie Rechte gehabt, genau, die sie nicht hatten. Deshalb, ich weiß gar nicht, wie sie dann immer genannt worden sind. Detainees, glaube ich.
Ja, genau. Ja, das passt auch so ein bisschen zu dem Talal Assad, hat in einem Buch über die Modernisierung gesagt, dass Folter sich in die Moderne an andere Orte verlagert.
Ja.
Also, dass es einfach auch nicht zu einer Vorstellung der Zivilisation passt, das zu tun. Und es damit quasi sich gewissen Zugriffen entziehen muss. Genau, und deshalb geht man quasi auch in zur Naval Base Guantanamo Bay.
Genau, und Bush unterschreibt im Februar 2002, dass das Genfer Abkommen hier nicht gilt, bei allem, was mit Al-Qaida zu tun hat. Was dann schon mal klar macht, dass die eben nicht diese normalen Rechte haben, in Anführungszeichen.
Ja, genau. Ähnliches kennt man, also natürlich muss man sagen, wir wissen über Guantanamo sehr wenig. Das ist jetzt kein Ort, der Tag der offenen Tür hat. Wir kennen aber sowohl Berichte als auch gibt es ja die Bildstrecken von Abu Ghraib, das ist dann im Irak, wo es quasi tatsächlich um Entmenschlichung geht, und machen wir uns nichts vor, die Logiken, Menschen zu entmenschlichen, sind bekannt und gewisse Dinge sind einfach vorstellbar und sind abgleichbar mit Berichten von ehemaligen Insassen, als er rauskam. Nur um das also ein bisschen klar zu machen, wo die Grenze zwischen, wer ist das? Also, was man öffentlich weiß und was man sich aus manchen Sachen eventuell zusammenschustern kann, ohne dass es komplett unglaubwürdig oder in Richtung der Verschwörungstheorie gehen muss. Genau.
Guantanamo gibt es auch bis heute noch. Obama wollte es schließen.
Ja.
Hat es aber nicht geschlossen. Und Trump hatte, glaube ich, kein Interesse daran, es zu schließen.
Vermutlich nicht, ja. Wir werden, glaube ich, in der nächsten Folge, in der wir dann über Medialität von 9/11 reden werden, also wir haben es jetzt in der Vorbereitung so ein bisschen Popkultur, also 9/11 in der popkulturellen Welt, aber im Endeffekt ist es, ja, also diese Nachwirkungen quasi geht, wird das mit der Folter dann auch nochmal interessant werden.
Ja.
Beziehungsweise es ist natürlich immer so, in diesem SWR2-Talk ging es dann auch um dieses konstruierte Dilemma, naja, die Methoden, wie man an Daten kommt, um Anschläge zu verhindern, sind eventuell problematisch, aber das Ergebnis ist ja gut.
Ja, aber ich meine, man weiß doch auch genauso, dass so viel Bullshit da rauskommt. Weil was passiert denn, wenn ich die ganze Zeit gefoltert wird? Ich sag auch sofort, was die hören wollen.
Also das ist das eine. Das andere ist, dass diese Vorstellung oft ist es, glaube ich, auch wieder, also auch vor 9/11 gibt es diese Idee, dass quasi der einsame, beherzte Cop dann das selbst in die Hand nimmt und den Entführer zusammenschlägt. Also Dirty Harry mäßig. Also es ist einfach ein medial eingeübtes Bild, dass das klappt. Eben was du gesagt hast, naja, wenn es darum geht, dass Antworten einfach gehört werden wollen. Beziehungsweise gibt es auch sehr spannende Arbeiten, dass Gefolterte oder Leute, die in der Erwartung einer Folter stehen, irgendwann selbst glauben können, dass sie das waren.
Ja.
Objektiv oder Strategien, großartiges Buch dazu, Name der Rose, passiert das in einem Kapitel. Und was ja auch, jetzt muss man nicht über systemische Ideen von Folter streiten, aber also diese Idee der Nichtüberprüfbarkeit von Nutzen und Methode ist ja irgendwie komisch problematisch. Das System reguliert sich selbst und entzieht sich allen Überprüfungslogiken, indem es ja auch quasi wahr sein muss, also auch zu, wie heißt das, binsensoziologisch, wenn man quasi diese Entmenschlichung oder die Subjektmachung von Menschen dann vollzieht, muss man irgendwann dran glauben, dass das auch einen Nutzen hat, weil sonst ist das, also es gab in der Zeit jetzt ein Interview zwischen einem Folterer und einem Gefolterten. Also man kann es aber auch allgemein sagen, also diese Idee, dass bei den Folterern ja auch ein Dehumanisierungsprozess durchlaufen wird, das hatten wir in den Kolonialismusfolgen auch schon. Genau, also irgendwann wird das einfach eine Spirallogik.
Definitiv, also da, es gibt jetzt auch eine Arte-Doku, die hat auch einen begleitet, der Insasse war, der, er selber sagt, er hat nichts mit den Terroranschlägen zu tun, er hat, das Problem war, dass sein Vetter ihn angerufen hat und sein Vetter stand irgendwie in Verbindung mit Al-Qaida, deshalb war er dort drin. Und die haben in dieser Doku den einen der Menschen gesucht, die ihn gefoltert haben da drin.
Mhm.
Haben ihn gefunden und er sagt auch, er hat sich praktisch so ein Pseudonym zugelegt. So. Mhm. Er hat sich auch immer verkleidet, wenn er dahin ist und es gemacht hat, also ihn gefoltert hat.
Mhm.
Genau, das zum einen. Und zum anderen, was ich krass fand, war, dass er hat dann irgendwann unter Folter Dinge gesagt, die er aber nicht getan hat. Eben Klassiker. Und das wurde nachher bewiesen, dass er gelogen hat mit einem Lügendetektortest. Also nachher wurde er freigelassen, weil er an Lügendetektor angeschlossen wurde und dann die USA ihm geglaubt hat, dass er das doch nicht gemacht hat, was er unter Folter zugegeben hat.
Also auf jeden Fall sehr spannend. Ich wollte jetzt erst ansetzen, dass ich sage, diese Idee, diese Lügendetektoren müsste man sich, also gibt es auch gute Texte schon dazu.
Ja.
Könnte man auch nochmal was dazu machen. Also interessant tatsächlich.
Ja, genau.
Was auch einfach nur noch so nebenbei zur Folter, also ich meine eben, ich will jetzt nicht dem Sender da zu nahe treten, ist auch vollkommen egal, wo das passiert, nämlich dieses Dilemma zwischen Methode und Ergebnis, gerade bei Folter wird oft diskutiert und ist scheinbar unauflösbar, ohne das jetzt ein direkt großes philosophisches Fass aufzumachen, weil das kriege ich sowieso nicht gut hin. Aber diese Gleichsetzung der Methoden scheint mir an der Stelle relativ schwierig und ich glaube eben auch, dass es eine mediale Einübung ist und man eben halt diese Heldengeschichten an der Stelle erzählt. Also es geht nicht darum, ähnliche Argumente wie es gegen die Todesstrafe gibt, was ist, wenn man sich irrt, kann man überhaupt, egal wie man jetzt zu dieser Idee der Zivilisation steht, und ich halte das teilweise für natürlich ein Claim, darüber müssen wir jetzt nicht sprechen, aber kann ich quasi die gute Seite sein, wenn ich zu schlechten Methoden greife? Es wird alles
Ja.
so verworren und
Ja,
natürlich.
wird's tatsächlich. Das ist auch ein Problem, was gesagt wurde in einer der Dokus. Man konnte Guantanamo nicht mehr schließen, weil was machst du mit diesen Menschen?
Ja.
Du kannst sie nicht vor ein Gericht bringen, weil sie wurden gefoltert. Also da war was. Wenn das irgendwie dann große Diskussion im Gerichtssaal gewesen wäre, wäre die Frage, wie hättest du diesen Häftling verurteilen können? Hättest du ihn überhaupt verurteilen können? Was passiert da? Weil das wäre ja wieder ein amerikanisches Gericht, wo Recht herrscht, sage ich mal.
Ja.
Das wäre dann nicht mehr dieser Platz. Aber wo willst du sie sonst hinpacken?
Ja. Es
So.
gab, glaube ich, unter Obama dann auch so komische Rückführ
Ja.
Dings. Samuel Moyn sagt in einem Beitrag in The Nation, glaube ich, dass man dann auch quasi unter der Obama-Administration eher zu diesen Drohnenschlägen übergeht.
Ja, geht man.
Und genau, das ist auch nochmal ein extra Thema, aber da ist so die zynische These, wo keine Häftlinge, also das Problem Guantanamo wird nicht größer, wenn man einfach
Leute erschießt
ja,
oder
Hochzeitsgesellschaft
tötet.
noch, ja. Und aber das, ja, muss jetzt ja natürlich auch gar nicht an der Stelle groß abdriften. Ich denke, das, was, also es gibt drei Punkte, die man offenbar an der Stelle sagen kann, die, oder Momente, die da passieren in den USA. Es gibt diese Intervention international, also das Einmarschieren in den Irak, in Afghanistan. Es gibt das, was in diesem Gespräch Heimatfront genannt wurde. Das sind diese Verschärfungen der Sicherheitsgesetze, also dieses nach innen gehende im Endeffekt, innere Effekte. Und wenn man das dann aufdröseln möchte, ist der dritte Punkt, ist quasi dieses Foltern als bewusst externalisieren, aber an einen, im Endeffekt, an Heterotopie, an Nichtort im Endeffekt.
Ja.
Weil, ja, Nichtort wäre eigentlich eine andere Übersetzung, egal. Also das sind die drei Varianten, die hier passieren. Wir haben massive militärische Bewegungen, einhergehend mit einer großen Rüstungsaufrüstung. Das klingt falsch als Wort. Wir haben dann diesen ganzen technokratischen Kram, der ins Innere auch geht, auch ins Äußere, klar. Ich meine, Auslandsnachrichtendienste haben halt im Ausland zu tun. Und weil es beim BND da offenbar vor ein paar Jahren die Debatte gab, ob der das darf. Und eben dieses Dritte, wir haben eine, und ich will nicht sagen, dass das erst seit 9/11 passiert ist, aber wir haben hier wieder eine Zunahme von institutioneller Inhaftierung an Nichtorten mit erwiesenermaßen Folterpraktiken einhergehend mit Entmenschlichung. Genau, einige dieser Gesetze, also was dann quasi dieses innere Vorgehen ist, wurden aufgehoben. Allerdings hat die Friedrich-Ebert-Stiftung, glaube ich, neulich herausgefunden in einer globalen Studie, dass die meisten dieser Sicherheitsgesetze, die ja für einen begrenzten Zeitraum nur gelten sollten, das war immer das Argument, und du hast ja selber gesagt, mit den weiteren Anschlägen wird das verlängert. Die meisten dieser Gesetze in einem globalen Kontext gesehen gibt es noch.
Genau, die Frage ist da so ein bisschen, die sind diese Krisengesetze Normalität geworden?
Ja.
Ja. Und für manche, also jetzt kann man sagen, das ist jetzt 20 Jahre her, da könnte man jetzt langsam eine Zwischenbilanz ziehen, wie ich sagen würde.
Ja.
Und wenn da jetzt noch so viele oder viele in Kraft sind, dann ist es schon irgendwie ein Jahr, ne?
Ja. Sollen wir so ein bisschen auf den Punkt von Zäsur eingehen?
Die Frage wäre jetzt so ein bisschen, ob 9-11 eine Zäsur ist, ja oder nein. Und wir haben da im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen und ich glaube, aber das ist jetzt eher so, also ich habe dazu jetzt keinen Text, aber alles, was ich gelesen hatte, ich glaube, es ist ein Unterschied, wo du fragst, ob es eine Zäsur ist.
Ja.
Also ob du es in Amerika fragst, ob du es in den USA fragst, ob du es für auf globale Maßstäbe ansetzt, könnten da unterschiedliche Antworten rauskommen, glaube ich. Weil ich glaube, in Amerika ist es durchaus viel, viel mehr verankert, auch im nationalen Gedächtnis,
Ja.
als wenn du das jetzt über oder wenn du da in Europa drüber sprichst, beispielsweise.
Ja. Ich hing gerade ein bisschen, entschuldige. Martin Sabro hat, das finde ich eine relativ schlaue Sache, weil wir stehen jetzt auch so ein bisschen an dem Problem, für wen es eine Zäsur ist.
Ja.
Und der unterscheidet der unterscheidet zwischen historiografischen Deutungszäsuren und sinnweltlichen Ordnungszäsuren. Das finde ich eigentlich ziemlich einleuchtend, muss ich sagen. Auch einfach, um zu sagen, okay, was für die Zeitgenossen ein Punkt sein kann, muss es nicht in der historischen Analyse und umgekehrt auch nicht. Und das, ja.
Definitiv, und das ist ja was, was man jetzt schon sehen kann. Also die Bedeutung von 9-11 war 2002 in Artikeln eine ganz, ganz andere, als du sie jetzt hast.
Ja.
Also das ist definitiv. Ich meine, jetzt gerade mit dem 20 Jahre 9-11 ist es vielleicht nochmal was anderes, aber ich sag mal, vor 3 Jahren Artikel
Ja.
ist was komplett anderes, was die Frage nach der Zensur und der Wichtigkeit und der Bedeutung angeht. Also der Wichtigkeit und Bedeutung auf einer globalen Ebene gesehen, in der historischen
Ja.
Fortsetzung, wie auch immer man es nennen möchte, ist eine andere damals als heute, sage ich mal.
Ja.
Also damals war es viel, viel, viel mehr nach, oh, jetzt ist die Welt eine andere.
Ja.
So.
Ich glaube, du sagst immer Zensur anstatt Zäsur. Deshalb schaue ich immer
Sag
so.
ich?
Vielleicht lüge ich auch. Also vielleicht höre ich das auch einfach nur so.
Okay, Zäsur meine ich.
Das Problem ist natürlich, dass hier einfach Dinge kulminieren. Wir erinnern uns als ZeitgenossInnen eben daran gerade. Deshalb ist so die Überlagerung zwischen historiografischen Deutungszäsuren und sinnweltlichen Ordnungszäsuren einfach sehr schwer. Wobei das sicherlich wieder aufgelöst wird, weil das hatten wir beim letzten Mal schon. Wir sind vielleicht die letzte Generation, die sich aktiv, also ich war damals 8, das miterlebt hat, und damit ist die sinnweltliche Ordnungszäsur noch gegeben, aber für damals Dreijährige vielleicht halt nicht. Oder ziemlich sicher nicht.
Ja. Ja, genau, wo wir uns aber beide irgendwie einig waren, dass es was Neues in dem Sinne war, war diese Medialität, von der wir es letztes Mal hatten.
Ja.
Also dieses Live-Miterleben zum ersten Mal, so auf globaler Ebene von so einem Ereignis. Das gab es davor tatsächlich nicht.
Ja.
Das ist schon was Neues.
Ja. Genau, das definitiv. Wir haben auch im Vorgespräch dann, glaube ich, darüber gesprochen, wie man das einordnet, ob es jetzt eine Medienrevolution ist. Wobei man sagen muss, es ändert nichts am Medium, von daher ist es einfach nur etwas im Medium Revolutionäres, was passiert. So rum. Genau. Wenn man das Ganze ansonsten, abgesehen von dieser Medialität des Ereignisses, die definitiv neu an der Stelle ist, das hatten wir ja. Weiß ich nicht, was du gelesen hattest. Bei mir war es oft so, dass man 9-11 eher einbettet. So als, also 9-11 ist dann, jetzt habe ich das Wort wieder vergessen. Was habe ich denn gesagt? Wie heißt das?
Schlüsselereignis.
Vielen Dank. Ein Schlüsselereignis, das stattfindet zwischen oder in einer längeren Transformationsphase. Ende des Kalten Kriegs mit Einsetzen eines großen Optimismus westlicher Länder, die denken, dass sie global Veränderungen nach ihrem eigenen Vorbild durchziehen können. Das kippt dann irgendwann, und in Texten, die ich gelesen habe, wird es dann vielleicht ein bisschen zu krass mit 2008. Gerne, also Ende Bush-Administration, Abflauen dieser Euphorie, die aber meiner Meinung nach schon vorher kam, und das Aufkommen der Volksrepublik China als globalen Player, der aber eigentlich schon, das macht es so ein bisschen schwierig, mit 9-11 dann doch passiert. Also eben 9-11 ist ein Schlüsselereignis, was aber auch ausstrahlt. Also das ist jetzt ein bisschen verquer, ich will nur sagen, dieses Ereignis ist nicht als unendlich kleiner Punkt zu sehen, sondern ist schon ein Katalysator. Die USA verbünden sich, stand im Text, den ich gelesen habe, mit China, um diesen Krieg irgendwie durchführen zu können nach 2001. Und also dadurch wird dieser Aufstieg der Volksrepublik China eben auch begünstigt, dass man mit ihnen spricht.
Okay.
Auch diese Ideen, ob jetzt der American Way of Life bedroht wird. Eine generelle, keine Ahnung, postmoderne, was ist denn das Gegenteil von Euphorie? Also Ernüchterung tritt ein. Also
ja, genau, das ist ja damit einhergehend mit dem, was ich jetzt viel gelesen hatte, war diese Idee von The End of History. Also nach Fukuyama, bei dem es ja so ein bisschen ging nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, überspitzt gesagt, jetzt kehrt überall Demokratie ein und alle und Kapitalismus und alle leben happily ever after, alle zusammen und alles ist toll. So. Überspitzt gesagt. Dem gegenüber steht immer so ein bisschen Huntingtons Clash of Civilization, zu dem sich jetzt wieder mehr zugewandt wird, sag ich mal. Und zwar Clash of Civilization im Sinn von Islam gegen den Westen. Was auch manchmal, was ich auch manchmal als neuen Ost-West-Konflikt gelesen hatte. Weil man muss ja schon, also für mich ist es immer so weit weg. Und das ist das, was du, glaube ich, vorher meintest mit jemand, der 3 war. Für den ist es jetzt nicht so die Zäsur, wie vielleicht auch für uns persönlich jetzt, was wir fühlen. Für mich ist die Sowjetunion schon lang zusammengebrochen und Kalte Krieg ist schon lang zu Ende. Aber so lang ist es noch gar nicht her, wenn man sich das auch überlegt, 2001 dann. Ne? Also da die Idee von der Findungsphase der USA auch vielleicht. Ich habe da einen interessanten Artikel von einem Architekten tatsächlich gelesen, was das bedeutet, dass diese Gebäude weg sind.
Also die Zwillingstürme.
Genau. Und da ging es auch so ein bisschen um eben die Findungsphase der USA nach dem Kalten Krieg. Also wer sind sie? Wie definieren sie sich selber jetzt, wo die Sowjetunion weggebrochen ist und so? So ein bisschen, und wie kann da neue Identität aufgebaut werden? Und er bezieht es halt doll auf 2 Türme. Das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, was er macht. Ich fand den Artikel trotzdem ganz spannend. Genau, aber dass eben diese Idee von End of History so. Wobei ich auch nicht richtig weiß, ob ich das dann als Zäsur sehen würde, weil End of History ist so, das war irgendwie so eine Zukunftsidee, die ein paar Jahre da war, sag ich mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine richtige Zäsur dann ist, wenn du sagst, es ist dann vorbei. Ja, okay. Das zum einen, und zum anderen, ich habe jetzt ein halb gelesen, so ein Buch von 3 Briten. Da ging es auch um die End of History, aber die haben das eben in der Wirtschaftskrise 2001 oder sogar erst im Brexit verortet. Das kann jetzt natürlich sein, Europa legt vielleicht andere Maßstäbe da an, als die USA es tun würde. Aber ich glaube auch, es ist halt auch ein zeitliches Ding.
Ja.
Vielleicht hätten diese Menschen das geschrieben 2002 mit 9-11.
Ja.
So.
Ja. Das hat nochmal eigene Logiken von Forschung und Aufmerksamkeit auch.
Ja.
Sicherlich zu tun, ja klar, ja. Also ich habe einen Artikel gelesen, da wollte ich dich fragen, da ging es unter anderem darum, wie man herausfindet, auf einer Deutungsebene, ob ein Ereignis eine historische Zäsur sein kann. Hast du auch gelesen?
Nein, ich habe es nicht gelesen.
Ah, okay. Und da wird die Idee der kontrafaktischen Gedankenexperimente genannt. Also quasi im Endeffekt.
Was wäre, wenn?
Genau, beziehungsweise umgedreht zu sagen, wenn ein Ereignis nicht hinweggedacht werden kann, wenn der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele, so ein bisschen.
Okay.
Ist es dann, also gehört es dann zusammen und ist es eine Zäsur? Also die Frage ist in dem Text dann, okay, was hätte man, wenn 9-11 nicht passiert wäre, wäre man im Irak einmarschiert? Gibt es die Idee ja eventuell trotzdem, weil Bush das schon versucht hat vorher. zu sagen, was kann man gegen Saddam Hussein unternehmen.
Ja, genau.
Ich wollte aber so generell dazu stehen, wie stehst du zu kontrafaktischer Geschichte?
Ich kann das sehr schlecht.
Ja.
Weil, ich weiß nicht, ob ich es auch im Podcast schon mal gesagt hatte, aber für mich ist immer so die Frage, was wäre, wenn irgendwas nicht da gewesen wäre, so.
Mhm.
Und dann komme ich zu dem Punkt, dann wäre alles anders. Also, was willst du dann noch sagen? So, 9/11 war nicht okay, dann würden wir jetzt in einer anderen Welt vielleicht leben, vielleicht aber auch nicht, weil 2 Wochen später ein Anschlag gewesen wäre, der genau das gleiche, verstehst du, so ist dann mein Kopf, ich kann das ganz, ganz schlecht.
Ja, weil dieses Modell schaltet halt auch so ein bisschen den Zufall aus, behaupte ich auf jeden Fall für mich.
Vollkommen.
Ich halte es für analytisch auch für schwierig. Das Einzige, was ich dann in diesem Modell spannend fand, war die Frage, was wäre im Irak passiert, und dann zu sagen, naja, wir haben aber andere Vorgehensweisen, die schon parallel liefen.
Genau.
Aber auch damit weiß ich nicht, was ich tun soll, weil man ja so schwer einordnen kann, was ist einfach pro forma zu tun oder also.
Wo ich glaube ich so kontrafaktische Überlegungen für sinnvoll halte, ist, um Forschungsideen auf den Tisch zu bringen. Also so, was wäre, wenn 9/11 nicht gewesen wäre? Wäre man dann in den Irak einmarschiert, ja oder nein? Ja, okay, und jetzt gucken wir uns also doch mal die Gründe genau an, warum marschieren wir in den USA ein? Wer sagt was dazu und was passiert? Nicht, dass ich da jetzt hinterher dann ein Fazit ziehe von wegen, wäre es so gewesen, ja oder nein nach, sondern einfach, worauf wird mein Blick dann gelenkt? Und manchmal ist es was anderes, was ich sonst nicht sehen würde.
Ja. Was für dich denn eher so prozessual? Du hast gesagt, wenn man in die USA einmarschiert, glaube ich.
Oh, okay, sorry.
Kann ja auch sein.
Aber ja, wenn man auch in die USA einmarschiert. Kontrafaktisch, was wäre wenn?
Ich finde, es erschöpft sich dann auch oft. Also ich fühle mich damit auch nicht wohl. Und falls das irgendjemand jetzt hört und denkt, innovative Idee für meine Hausarbeit, nein. Aber so gar nicht. Dass es oft für Romane eine nette Idee ist, die sich aber dann auch irgendwann erschöpft, zu sagen, ah ja, okay, es gibt von Laurent Binet ein Buch, das heißt Eroberung.
Und okay.
Das baut da so offenbar drauf auf diese Idee. Aber analytisch, ich kann einfach nichts damit anfangen, weil eben dann wird es irgendwann, ich will jetzt nicht, ich habe auch zu wenig Ahnung von Geschichtsphilosophie, ist mir neulich wieder aufgefallen, schmerzlich. Aber dann wird es so ein bisschen nach ehernen Gesetzen vielleicht manchmal suchen, dass manche Sachen doch so ablaufen würden wie. Und wie gesagt, was ich vorhin schon gemeint habe, für mich schaltet man dann oft den Zufall damit aus, also komplett, den man einfach manchmal akzeptieren muss, meiner Meinung nach. Ja, das sei nur von mir gesagt. Also für die Frage nach Zäsur halten wir fest, die Fragen, für wen könnte es eine Zäsur sein?
Genau, weil ich wollte noch kurz auf eine Ebene weiter unten gehen, und zwar Individuen und Menschen und gerade Leute, die der muslimischen Religion angehören, die sagen, für sie war es eine Zäsur. Sie wurden anders angeschaut danach als davor zum Teil. Also jetzt mal auf einer ganz persönlichen Ebene nochmal zu gehen und zu sagen, es kann auch für Leute persönlich eine Zäsur sein, und das gilt bestimmt auch für Leute, die Angehörige dort verloren haben und so. Ich wollte es nur nochmal sagen, mit den Anhängern der muslimischen Religion, auch in anderen Ländern, auch in Deutschland beispielsweise, dass da halt durchaus Stimmen waren, die gesagt haben, es war schwer für sie danach.
Richtig, ich möchte das auch nicht banalisieren oder den Leuten nehmen. Ich würde auch sagen, man sieht wieder eine Zunahme an xenophobischen Verhaltensweisen, die aber auch, und damit nimmt man aber diesen Leuten, hoffe ich, keine Erfahrung oder Agency, diese Erfahrungen sind ja auch vorher schon da. Man knüpft an Bilder an und aktualisiert diese. Das einfach nur zu dem Sagen.
Vollkommen richtig. Gebe ich dir recht, es ist nicht so, dass davor keine Tendenzen in die Richtung da gewesen wären oder dass das nicht so gewesen wäre. Nur wenn du dir Berichte von den Leuten oder Interviews anhörst, dann sagen die eben, naja, mein Nachbar, mit dem ich mich bisher eigentlich gut verstanden habe, sieht jetzt plötzlich jemand in mir, der ich nicht bin.
Ja, und auch diese unabhängigen, zufälligen Flughafenkontrollen finden jetzt nach 9/11 statt. Das stimmt, ja, genau.
Abschließend zu dem Zäsur-Thema vielleicht noch. Ich habe ja die Netflix-Doku angeschaut jetzt zum fünften Mal sage ich es jetzt, und die bezeichnet das ganze 9-11 als Start of Modern History und sieht es definitiv als Zäsur für Amerika und für, ich glaube auch für die Welt so ein bisschen. Mhm. Genau, also das jetzt nicht, dass ich irgendwie sage, dass das, was die Netflix-Doku sagt, stimmt oder so, aber es geht einfach da um die Bedeutung, weil ich glaube, dass diese Netflix-Doku viele sich anschauen. Kim Kardashian hat es beispielsweise empfohlen. Ich glaube, allein daraufhin schauen sehr viele Leute an. Definitiv. Genau, also was das vielleicht auch, und das ist, gilt für alles, was dieses Zäsurthema angeht, was die Medien auch damit machen, die ganze Zeit sagen, es ist eine Zäsur.
Ja, genau. Ja.
Wie weit das dann irgendwie in das allgemeine Gedächtnis kommt, ja, das ist eine Zäsur, ohne da irgendwie genauere Dinge zu untersuchen.
Ja, genau, ich meine, das ist ja wieder der Unterschied zwischen diesem Sinn, ja, und dem Analytischen.
Ja.
Genau, also kurz nochmal zusammenfassend, Zäsur eventuell für manche Teile, aber eigentlich im Großen und Ganzen nicht an der Stelle.
Schlüsselereignis ist das Wort, das dir fehlt.
Schlüsselereignis an der Stelle. Genau, unterschiedliche Formen von Zäsursetzung, was für mich neu war vor dieser Folge.
Mhm.
Also ich hätte das irgendwo einbauen, historiografische Deutungszäsuren und sinnweltlichen Ordnungszäsuren.
Mhm.
Im ersten Teil mit den Folgen hatten wir, dass es eventuell zu einer Dreigliederung kommt oder zu einer Zweigliederung, ist eigentlich egal, interventionistische Außenpolitik an der Stelle und eine nach innen gerichtete Verschärfung, die aber dann auch quasi oder international, multilateral funktionieren kann.
Genau, das ist, sorry, aber das passt kurz dazu. Der eine Punkt ist, dass der Staat irgendwie mehr Bedeutung kriegt, aber das Ganze doch international abläuft.
Genau, ja, genau. Und dieses Spionageabkommen und Pipapo und eben eventuell als an der Stelle künstlich, aber ich meine, wir konstruieren diese drei Punkte oder diese zwei Punkte als Extrapunkt dann Folter. Ließe sich meiner Meinung nach auch in diese Verschärfung der Sicherheitsgesetze nach innen schieben, passt aber auch nicht gänzlich, weil wir eben Spezialfälle für AusländerInnen haben. Deshalb würde ich ihn einfach für die Bedeutung, genau, hauptsächlich um der Bedeutung willen, Folter als dritten Punkt nehmen, dass der herausgehoben ist. Das war quasi der Punkt inhaltlich über Zäsuren und Folgen. Wir müssen noch kurz unser engagierter Hörer Patrick hat uns geschrieben und wir haben tatsächlich einen Fehler begangen in der Folge vom 2. September.
Wir haben bestimmt nicht nur einen Fehler begangen, Chris.
Das stimmt. Und genau, also zum einen, ich sage jetzt, also Patrick schreibt, zu eurer Folge vom 2. September fällt mir noch etwas ein. Da hattet ihr gesagt, dass die sozialistischen Länder automatisch mit der Sowjetunion eine Sache machten. Das stimmt nicht ganz so. Jugoslawien, Mongolei, China, vom Anfang abgesehen, waren nicht eins mit der Sowjetunion sogar verstritten. Patrick, du hast vollkommen recht, das ist nicht nur eine Ungenauigkeit, sondern ein Fehler unsererseits.
Ja.
Es zeigt mir wieder, dass man manchmal dann doch Dinge schneller behauptet, als man sie gelesen hat, gerade bei Themen, in denen man sich nicht sicher ist. Das wird uns todsicher nochmal passieren.
Ja, aber ja, genau. Also für den Fall.
Genau, werden wir versuchen, das irgendwie einzuholen an genau. der Stelle. Und vielleicht auch, weiß ich nicht, in die Shownotes dann dieser betreffenden ja. Folge schreiben, dass die Leute nicht extra zwei weitere Folgen hören müssen. Das stimmt vollkommen. Und vielen Dank für diese nette Nachricht. Wenn du sonst auf Twitter quasi immer nur die positiven Sachen raushaust, behalte das bei. Damit wären wir am Ende dieser Folge angelangt.
Genau. Und an dich noch die letzte Frage. Was war 1912?
Krieg.
Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
Oder Lob. Gerne auch Lob.
Oder Themenwünsche.
Gast sein wollt.
Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter @houseofmodhist.
Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory@gmail.com.
Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
Bis zum nächsten Mal.